D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Diese Sendung heute am 6. April wird ein Skandal. Es geht um Drogen, es geht um Hanf, es geht um Cannabis, es geht ums legale Anbauen zu Hause. Wir haben jemanden zu Gast, der 20 Joints am Tag raucht. Wie man das schafft, klären wir auch. Und wir reden über einen Skandal beim heiligen Spaghetti-Monster. Holy shit, Sebastian Rams aus unserer Redaktion ist mit dabei. Was ist da los?
Ja, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ist eine Weltanschauungsgemeinschaft und die will, wie katholische Kirche auch am Dorfeingang, mal hinhängen, wann denn die Nudelmesse stattfindet. Aber das ist nicht einfach so erlaubt. Da müssen die ganz schön verkämpfen.
Klärst du uns heute mal ein bisschen auf in der Redaktionskonferenz am Mikrofon heute Abend. Hallo Staatsanwaltschaft, Thilo Jahn.
D-Radio Wissen.
Wir fangen an mit den Skandalen. Wenn man das Wort Skandal googelt, dann bekommen wir bei der Bildersuche ja nackte Menschen. Wir bekommen Promis, Politiker, FIFA-Funktionäre, Autobauer, Panama Papers und jede Menge Yellow Press-Bilder. Ab morgen geht's um all das in Bamberg auf der ersten internationalen Konferenz in Skandalogie. Wir fragen uns heute deshalb schon mal, was macht eigentlich so einen richtig guten, aufsehenden, erregenden Ärgernis-Skandal aus? Wie lange hält sich die Aufregung und ab wann nervt denn eigentlich ein Skandal? D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt hat bei euch mal nach Antworten gesucht und ist erstmal auf diesen Skandal hier gestoßen.
Da habe ich einfach nur gemacht, die merkt doch nichts mehr.
Sagt Student Volker über Erika Steinbach. Ihr Bild im Netz von einer angeblich überfremdeten Zukunft war für ihn etwas, über das er sich heute noch aufregen kann.
Deutschland 2030. Na, woher kommst du denn?
Geschmacklos, schockierend. Und damit wäre Zutat Nummer 1 für einen Skandal da.
Eine einigermaßen geteilte Empörung in der Öffentlichkeit.
Dr. André Haller kennt das Rezept für einen guten Skandal. Der Kommunikationswissenschaftler forscht an dem Thema. Eine Politikerin, deren Job es ist, sich für Menschenrechte und humanitäre Hilfe einzusetzen, postet bei Twitter fremdenfeindliche Bilder. Ein Skandal. Hochrangige Menschen, die in ein Netz von Briefkastenfirmen verstrickt sind, auch ein Skandal. Immer wiederholen sich dieselben Muster.
Zu Beginn steht eine Grenzüberschreitung von Werten oder rechtlichen Regeln, die von meistens prominenten Mitgliedern der Gesellschaft begangen wird. Das Ganze ist dann natürlich noch kein Skandal, weil das meistens geheim ist. Deshalb gibt es den zweiten Schritt, die Veröffentlichung dieser Grenzüberschreitung. Stichwort Watergate oder jetzt die Panama Papers.
Erst durch die Empörung in der Öffentlichkeit wird der Skandal zum Skandal. Die Leute müssen sich darüber aufregen und dann das spüren, was Joris zum Beispiel gefühlt hat, nachdem er im Radio gehört hat, welchen zweifelhaften Flüchtlingsdeal die Europäische Union mit der Türkei ausgehandelt hat.
Wut auf jeden Fall und ein bisschen Unmächtigkeit. Verarsche halt so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir müssen was machen, aber die meisten Menschen machen nicht so viel halt. Also die Reaktion ist nicht so groß, wie sie sein sollte.
Das ist auch das größte Problem des Phänomens. Der Skandal als solcher kann auch schnell wieder vorbei sein. Denn je mehr Skandale es gerade gibt, desto höher ist die Gefahr, dass die Menschen sich gar nicht mehr darüber aufregen wollen. Sie resignieren, so wie Marie.
Es gibt so viele Skandale, also ich persönlich habe einfach aufgehört, mich aufzuregen, weil es macht keinen Sinn, es ändert auch nichts, also ja.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Die Reichen bereichern sich an den Armen. Korruption ist da oben ganz normal. Der kleine Mann kann doch eh nichts dagegen machen. All das sind die typischen Reaktionen von Leuten, die sich frustriert und machtlos fühlen. Das darf aber nicht dazu führen, dass ein paar Skandale die Menschen in die Schockstarre treibt, sagt Kommunikationsforscher Haller.
Sieht man ja auch die Leserbriefe, die Kommentare im Internet, in denen es dann heißt, naja, die machen das ja eh so, das ist gewohnheitsmäßig und das überrascht mich nicht mehr. Gleichzeitig ändert es ja nichts an der gesellschaftlichen Bedeutung. Also nur weil immer wieder Fälle im gleichen Feld mit dem gleichen Tatbestand auftreten, heißt es nicht, dass es für die Gesellschaft unwichtiger ist. Es besteht natürlich die Gefahr, dass Rezipienten dann das Interesse verlieren, sich darüber aufzuregen.
Zu viele Skandale stumpfen also ab. Das weiß auch Solveig nur zu gut. Die Studentin hat sich zuletzt über die vielen Wählerstimmen der AfD aufgeregt. Wie viele andere auch. Doch einfach nur aufregen reicht für sie nicht. Für Solveig ist es wichtig, nicht einfach alles wieder zu vergessen, sondern dran zu bleiben.
Es ist keine Lösung, einfach nur dagegen zu gehen und zu sagen, es ist scheiße, damit kommt man nicht weiter. Aber es ist auf jeden Fall ja ein Konflikt, mit dem man sich ein bisschen auseinandersetzen sollte.
Good evening. President Nixon reportedly will announce his resignation tonight.
Ein Skandal folgt klaren Regeln. Erst Regelverstoß, dann Veröffentlichung, dann Empörung. Und dann gibt es noch das Salz in der Suppe. Die Faktoren, die ein Skandal braucht, um so richtig groß zu werden.
Beispielsweise Prominenz. Wenn prominente Akteure beteiligt sind, ist es automatisch interessanter. Oder wenn Aggressivität vorliegt, Konflikt, wenn Werte betroffen sind, wie zum Beispiel der Wert, dass Politik nicht käuflich sein darf, dann ist ein hoher Nachrichtenwert erzielbar, als bei, ich sag mal, Skandälchen, die sich jetzt eher um Zotigkeiten oder andere Dinge drehen.
Auch Solveig kennt dieses Gefühl, das kommt, wenn sie von einem echten Skandal in der Zeitung liest oder im Radio hört. Doch genau das treibt sie an, etwas dagegen zu tun.
Ein gewisses Entsetzen, auch eine unterschwellige Wut, aber eigentlich ist die dann auch ganz schnell wieder weg, weil ich dann schon dabei bin zu gucken, woher das vielleicht kommt.
Entsetzen und Wut sind oft die Reaktionen nach einem Skandal. Halbwertszeit kann allerdings unterschiedlich ausfallen, erklärt hat uns das D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt. Wenn ihr einen Skandal plant, ab morgen findet in Bamberg die erste internationale Konferenz in Skandalogie statt. Da gibt's noch mehr Nachhilfe.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Ganz ehrlich, das haben wir doch schon alle mal gemacht, oder? Im Laden die Dinge mal in der Hand genommen, dreimal hoch und runter und dann begutachtet und am Schluss dann, soll ich es kaufen oder nicht? Nee, lege ich doch wieder ins Regal. Oder ganz genüsslich mal in den Zeitschriften so rum zu blättern beim Supermarkt und dann ausgelesen, ich brauche sie doch nicht kaufen. Ein Händler aus Essen hat sich dagegen jetzt was ausgedacht. Sebastian Rams aus unserer Redaktion, was genau?
Ja, eine ziemlich pfiffige Idee hatte da der Ladenbesitzer Michael Pütz, wie ich finde. Er erhebt jetzt einfach eine Bummelgebühr in seinem Geschäft. Passend zu seiner Kreativität heißt das Geschäft auch ideenreich. Auf einem Zettel an der Tür steht, nur Bummeln kostet ab sofort pro Person 2 €. Das heißt, jeder, der nur rumglotzt und wie du alles anfasst und sich womöglich noch beraten lässt, aber nichts kauft, der zahlt trotzdem, was ja schon auch ein bisschen der Vorverurteilung gleichkommt. Also nicht so ganz die feine geschäftsmännische Art.
Klingt ehrlich gesagt auch so ein bisschen kontraproduktiv. Ne? Also potenzielle Kunden werden dadurch ja wahrscheinlich eher mal ein paar Leute abgeschreckt.
Ja, ganz sicher sogar, denke ich auch. Das weiß auch der Inhaber Pütz, aber dem ist das an manchen Tagen wohl auch ganz recht. Denn neuerdings hat er auch sein Atelier in dem Geschäft und arbeitet dort. Sonst wäre sein Ideenreich überhaupt nicht mehr finanzierbar, steht auch auf dem Zettel. Auf dem Aushang zu kaufen gibt es übrigens Souvenirs und selbstgemachte Geschenkartikel. Vielleicht liegt es auch einfach daran, also am Selbstgemachten, dass keiner was kauft. Naja, an dem Geschäftskonstrukt muss er wohl noch etwas feilen, aber das kann ja noch kommen. Alle Stammkunden des Ideenreich können übrigens aufatmen. Die sind von der Bummelgebühr nämlich ausgenommen.
Ein Essener Ladenbesitzer sorgt mit einem Schild für Aufsehen. Er verlangt von Kunden, die nichts kaufen, 2 € Bummelgebühr. Ganz ehrlich, ist es nicht das Wesen von Shopping, dass man sich so ein bisschen Inspiration holt, Sebastian
Doch,
Rams?
Ja, auch bei schon mir so ein ist bisschen, so.
Ja, würde ich auch so sagen. Gehen wir nicht mehr hin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich hatte heute Hanf im Shampoo beim Friseur, wohlgemerkt nicht privat bei mir zu Hause, denn Hanf soll die Kopfhaut vor dem Austrocknen schützen, habe ich im Waschbecken heute gelernt. Ja, und Hanf hilft natürlich auch als Arznei und deshalb wird schon seit längerem über den legalen Anbau bei medizinischer Indikation gesprochen. Heute gab es ein Urteil dazu am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ergebnis, ja, schwer kranke Patienten dürfen zu Hause Hanf anbauen. Mike Herbstreute aus unserem Hauptstadtstudio. Wie haben die Richter das denn begründet?
Also begründet haben sie es damit, dass dem Patienten keine andere Therapiemöglichkeit zur Verfügung steht und er deshalb legal selbst anbauen darf. Es war eigentlich ein ziemlich interessanter Fall. Der Mann ist seit 1985 an MS erkrankt und Cannabis lindert seine Schmerzen mit Abstand am besten. Das hat ihm dann auch sein Arzt bestätigt. Die Krankenkasse wollte aber die Kosten für das Cannabis nicht übernehmen, sondern nur für ein Alternativmedikament, das bei ihm aber überhaupt nicht angeschlagen hat. Also hat er aus Verzweiflung angefangen, selbst illegal anzubauen. Jetzt darf er es aber auch legal.
Und dieses Urteil könnte weitreichende Folgen haben. In Kroatien gab es nämlich vor kurzem einen ähnlichen Fall.
Genau, da hat im Herbst ein Mann geklagt, auch mit multipler Sklerose, der auch selbst anbauen wollte. Also relativ exakt gleich der Fall. Und auch er wollte mit dem Cannabis seine Schmerzen lindern. Und auch er hat seinen Prozess gewonnen. Und im Zuge dessen hat Kroatien seine ganze Politik bezüglich medizinischem Cannabis umgestellt. Dort ist es seitdem für MS-Kranke, AIDS-Kranke, Menschen mit Krebs oder auch Epilepsie viel, viel einfacher, in Apotheken an medizinisches Cannabis zu kommen.
Jetzt gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Wie sieht es da aus? Kommen hier Schwerkranke gut an medizinisches Cannabis?
In Deutschland ist es sehr schwierig. Also zum einen muss die Krankenkasse mitmachen. Das war ja auch einer der Punkte heute bei dem Fall in Leipzig. Man braucht aber auch nicht nur das Okay der Krankenkasse. Man braucht für Kauf und Konsum von medizinischem Cannabis auch eine spezielle Genehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und laut DPA besitzen so eine Genehmigung in Deutschland insgesamt überhaupt nur 272 Menschen.
Das ist für ganz Deutschland eine relativ geringe Zahl. Wie sieht es denn mit einer generellen Legalisierung von Cannabis aus? Denn in den USA, das haben wir auch mitbekommen, ist der Kauf und Konsum von Cannabis ja in einigen Staaten schon legal.
Also dieses Leipziger Urteil macht jetzt den Legalisierungsbefürwortern natürlich ein bisschen Hoffnung, aber solchen Hoffnungen, denen hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, heute Morgen schon eine Abfuhr erteilt. In Berlin hat sie den Drogenbericht 2015 vorgestellt, eine Studie über den Drogenkonsum von 12- bis 25-Jährigen. Da ging es auch um Cannabiskonsum. Der ist nämlich gestiegen und diese Studie hat auch gezeigt, dass Cannabis relativ weit verbreitet ist. Also 34% der Befragten hatte schon mal Kontakt mit Cannabis und das war dann auch ihre Botschaft für die Legalisierungsbefürworter.
Wir brauchen beim Thema Cannabis einen differenzierten Ansatz. Cannabis als Medizin, ja. Cannabis zum Spaß, nein. Wer in dieser Situation über die vollumfängliche Legalisierung redet und sie fordert, der sorgt dafür, dass noch mehr Jugendliche zum Joint greifen.
Soweit die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler. Der Cannabiskonsum steigt also. Wie sieht's mit anderen Drogen aus?
Da fallen die Zahlen eigentlich überall. Der Tabakkonsum ist laut Mortler sogar auf einem Rekordtief.
Konkret rauchen zum Beispiel 2015 nur 7,6% der Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren. 2010 waren es noch 11,7% und vor 15 Jahren, also 2001, waren es sogar noch 27,5% der Jugendlichen.
Tabakkonsum also auf einem Rekordtief und auch der Alkoholkonsum ist rückläufig und Crystal Meth spielt zum Beispiel fast gar keine Rolle mehr. Nur der Cannabiskonsum, der nimmt zu.
Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig schwer erkrankten Patienten erstmals die Möglichkeit zum eigenhändigen Anbau von Cannabis eröffnet. Erklärt hat uns das Ganze Mike Herbst-Reuth. Wir sprechen gleich mit Lars. Lars war der erste Patient in Deutschland, dem der Konsum von Cannabis für medizinische Zwecke erlaubt wurde. Seitdem raucht er 20 Joints am Tag. Wie man da den Tag rumkriegt, das fragen wir immer gleich.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Er darf legal Cannabis rauchen, weil er krank ist. Er hat das Tourette-Syndrom, er raucht bis zu 20 Joints am Tag, er hat Cannabis auch schon mal bei sich zu Hause angebaut. Jetzt betreibt er Nutzhanf online und er heißt Lars Scheimann, kommt aus Duisburg und ist jetzt mit mir verbunden. Grüß dich, Lars.
Hallo.
Wie ist denn deine Reaktion auf das Urteil heute?
Ja, also ich freue mich natürlich sehr auf das Urteil, weil es wird auch langsam Zeit, dass die Bundesopiumstelle mal in die Regel gezogen wird und jetzt endlich mal beschlossen ist, dass kranke Menschen Cannabis anbauen dürfen, beziehungsweise ein kranker Mensch Cannabis anbauen darf.
Wie war das denn bei dir? Du hast das Tourette-Syndrom, seit du 7 Jahre alt bist. Wie hast du dann gemerkt, dass der Cannabiskonsum dir ein bisschen hilft?
Also war eine ganz verzwickte Situation. Ich saß in einer Runde, dort wurde geraucht. Mir ging es an dem Tag sehr, sehr schlecht. Ich habe mitgeraucht und habe dann innerhalb von 15 Minuten oder 20 Minuten schon spüren dürfen, wie Cannabis doch meinem Körper gut tut.
Und das hast du einfach gemerkt, indem du ein bisschen ruhiger geworden bist?
Ja,
oder wie?
Genau. Ich bin ruhiger geworden. Die Ticks, die waren natürlich nicht sofort komplett weg. Mhm. Aber ich habe gemerkt, da ist irgendetwas, was mir hilft. Mhm. Und habe dann halt versucht, nachdem ich diese Runde dann beendet hatte und wieder in meinem Alltag übergegangen bin, irgendwas hat mich dazu gedrängt, Cannabis doch nochmal weiter auszuversuchen. Und mit des öfteren und öfteren Rauchen ging meine Ticks weg, wie sie damals so mit 7 Jahren ungefähr damals so langsam gekommen sind. Und man wurde dann, ich war innerhalb kürzester Zeit ein soziales Mitglied dieser Gesellschaft, was ich ohne Cannabis halt vorher nicht war.
Was waren das für Ticks, die du da hattest?
Also ich habe Probleme gehabt im Schulterbereich. Mein Kiefer, mein Mund ging immer auf und zu. Ich habe gehüpft, geschnatzt. Ganz zum Schluss war es halt so schlimm, dass ich eigentlich hätte einen Helm tragen müssen, weil ich halt mit dem Kopf auch immer versucht habe, gegen Wände zu schlagen.
Wie teuer war denn damals dann Cannabis in der Apotheke? Oder hast du gleich bei dir angebaut?
Nee, ich habe also wirklich versucht, nachdem ich damals meine Erlaubnis bekommen habe, Cannabis in der Apotheke zu beziehen. Ich gehe auch jeden Tag wirklich so 8 bis 10, manchmal auch 12 Stunden arbeiten.
Ja.
Aber ich hab leider nicht geschafft, das Cannabis zu finanzieren.
Mhm.
Aber letztendlich hatten wir noch ein anderes Problem. Der Cannabis ist leider nicht immer lieferbar in den Apotheken, so dass man dann manchmal so wirklich so auch bis zum Monat und 2 Monate, selbst wenn man Geld hätte, gar kein Cannabis bekommt.
Mhm.
Und das war dann halt noch eine andere sehr, sehr große Problematik, die mich damals dann halt dazu auch bewegt hat, weil ich halt nicht mehr leiden wollte, für mich und mein Medikament oder mein Cannabis dann halt selber im Keller anzubauen.
Mhm. Aber machst du es jetzt aktuell auch noch?
Nein, ich bin also auch zu dieser Geschichte freigesprochen worden. Mhm. Ich hatte also einen entschuldigten Notstand bekommen. Ich hatte auch keine Kosten des Gerichts tragen müssen. Aber ich bin natürlich jetzt geprägt von der Geschichte. Ich bin ein kranker Mann. Damals kam die Polizei bei mir in die Wohnung. Und nee, im Moment bin ich da nicht so für mich selber halt. Wenn das halt geregelt ist alles und man weiß, dass halt jetzt wirklich nichts mehr passieren kann, wäre ich natürlich sofort wieder mit dabei.
Ja, aber so weit sind wir leider noch nicht. Deswegen ist erst nochmal, leider muss man auch sagen, Geld ausgeben angesagt. Jetzt habe ich ja erzählt, 20 Joints am Tag. Also ich kann mir es schwer vorstellen, ganz ehrlich. Ja, es ist auch in der Tat, ja, so lustig ist es vielleicht auch nicht. Aber wie fühlt sich das an? Ist man dann so, hat man dann so ein Steady State? Ist das irgendwie so alles ganz wohlig den ganzen Tag?
Ich muss erst mal auf das Lustigsein eingehen. Ne? Die Frage, die kommt halt immer wieder. Und deswegen muss ich da leicht immer so ein bisschen schmunzeln drüber.
Okay.
Nein, letztendlich so viel Cannabis zu rauchen macht natürlich auch gar keinen Spaß. Wenn man morgens aufstehen muss und muss letztendlich schon sofort Medikamente einnehmen, mittags und über den ganzen Tag verteilt, würde ich lieber gesund sein und gar kein Cannabis rauchen wollen.
Mhm.
Aber ich muss halt gucken, dass mein Spiegel halt konstant über den Tag immer in einer Ebene ist.
Wie stellt man das denn fest? Also merkst du das selber? Ist dein Körper so feinfühlig? Ja,
ja, genau, ich merke das. Ich merke also, wenn ich Cannabis brauche, merke ich das. Dann rauche ich und dann geht es mir wieder gut, so für eine Stunde, anderthalb, 2 Stunden.
Mhm.
Und dann rauche ich halt wieder. Oder manchmal habe ich auch Zeiten, wo es halt ein bisschen länger auseinander liegt. Aber so in der Regel rauche ich so zwischen 15 und 20 Joints am Tag.
Mhm. Und Nachbarn, was sagen sie?
Ist mir eigentlich total egal.
Ja, sehr gut.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe ja keine Möglichkeit, mich anders zu verhalten.
Ja, klar.
Und ich finde es eigentlich schämenhaft, wenn Nachbarn, mit denen man ja unter einem Dach lebt, kein Verständnis für solche prägnante Geschichte hat, wo man ja letztendlich, man lebt öffentlich, jeder weiß Bescheid. Und ich habe ja wirklich nochmal alles versucht, um letztendlich gesund leben zu können. Und Cannabis ist halt die einzigste Situation, die mir halt hilft.
Was kannst du denn da machen, Lars, konkret, um nochmal einzustehen, dass sich da vielleicht irgendwie mal was tut?
Also ich werde jetzt nach diesem Urteil natürlich auch, ich habe ja schon 2-mal einen Antrag gestellt für den Eigenanbau und werde natürlich jetzt meinen Antrag auch nochmal versuchen, nochmal an den Bundesopiumsteller zu stellen mit der Bitte der schnellstmöglichen Bearbeitung, weil mir ist alles halt sehr, sehr schwierig. Das ganze Leben ist sehr schwierig, weil sich halt alles nur um die Finanzierung der Medikamente dreht. Und man zahlt halt, ich brauche halt so um die 75 Euro am Tag, wenn ich das Cannabis aus der Apotheke kaufe.
75 Euro am Tag?
Genau.
Das
ist schon echt eine Ansage und das tut halt sehr weh und das nicht zu verstehen, warum letztendlich die Krankenkasse nicht dafür einkommt oder letztendlich der Staat nicht dafür Sorge trägt, dass es uns kranken Menschen noch besser geht.
Lars Scheimann, ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Du, der erste Patient in Deutschland war, dem der Konsum von Cannabis für medizinische Zwecke erlaubt wurde. Hab noch einen schönen Mittwochabend. Mach's gut.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute Abend spielt Katar gegen Abu Dhabi Fußball in der Champions League. Das Ganze getarnt durch die beiden Vereine Paris Saint-Germain und Manchester City. Vielleicht die am meisten mit Geld vollgepumpten Vereine Europas. PSG wird vom Golfstaat Katar finanziert und Manchester City von der Herrscherfamilie aus Abu Dhabi. Warum eigentlich? Sprechen wir mal drüber mit Robert Chatterjee von der Zeitschrift Zenit. Welche Interessen haben denn Katar und Abu Dhabi am europäischen Fußball?
Das sind mehrere Interessen. Zunächst ist es natürlich ein lohnendes Investment, bei dem es natürlich auch Interessen auf beiden Seiten gibt. Es ist nicht nur so, dass dort diese Golfstaaten mit dem Geldbeutel ankommen und alle spuren, sondern da sind natürlich beiderseitige Interessen mit verbunden. Ein vorrangiges Interesse, gerade auf Seiten von Katar, ist Standortmanagement. In die Richtung fällt natürlich auch die ganze WM-Bewerbung und Kampagne. Und in dem Sinne ist dort ein Fußballstadion und auch eine Loge in einem europäischen Stadion auch der perfekte Ort zur weiteren Geschäftsanbahnung und zum Netzwerkknüpfen. Und das ist so eine Art von Umgebung, die den Herrschern und den Entscheidungsträgern im Golf auch am angenehmsten ist, um auch über den Fußball hinaus, der eher ein Türöffner ist, auch ins Geschäft zu kommen und den eigenen Namen halt bekannt zu machen.
Das heißt zum Beispiel, Katar investiert eigentlich nur in europäische Vereine oder jetzt in diesem Fall eben Paris Saint-Germain, weil sie da irgendwie eine Umgebung suchen, wo sie richtig schöne Geschäfte machen, nämlich beim Fußballspiel abends?
Auch, aber natürlich auch, um das eigene Image zu stärken. Man will natürlich auch Partner, die zum Beispiel in die Infrastruktur in Katar investieren. Generell haben die Golfstaaten ja auch schon seit Jahrzehnten eigentlich eine Devise der Diversifizierung weg vom Öl ausgegeben. Und dafür sucht man ja die ganze Zeit nach ausländischen Investoren. Mhm. Die WM ist insofern auch dafür ein Türöffner. Das heißt, auch die ganzen Stadien, die in Katar gebaut werden, und denen wird dann Großteil auch noch wieder abgebaut. Das ist in der Kosten-Nutzen-Rechnung alles schon eingebonkt, denn es ist nur ein relativ geringer Teil eigentlich dieses Gesamtentwicklungsplans.
Wie ähnlich ticken denn eigentlich Katar und Abu Dhabi, wenn wir uns mal das ein bisschen gesellschaftlich oder kulturell anschauen?
Es gibt dort durchaus Unterschiede, auch im Innern. Etwa in den Emiraten gab es ja auch eine große Finanzkrise, ein Crash von Dubai. Da hat Abu Dhabi dann so wieder ein bisschen politisch die Zügel in die Hand genommen und distanziert sich eigentlich so ein bisschen von diesem Überholspulkapitalismus von Dubai und präsentiert sich eher so als konservativer Investor. Auch in Katar gab es ja einen Regierungswechsel. Man kann da schon von einem sanften Palastkuh reden. Das heißt, auch die Person, die maßgeblich die WM Bewerbung und das ganze Standortmanagement Rad und Sport vorangetrieben haben, sind entweder wie der Emir zurückgetreten oder auch sein Premier. Grundsätzlich tritt Katar noch viel offensiver auch als Staat auf. Das machen die Emirate in dem Sinne nicht. Was aber auch wichtig ist, sie konkurrieren jetzt auch nicht wirklich dort miteinander.
Mir fällt es ein bisschen schwer mit dem Wort konservativer Investor. Weil konservativer Investor heißt ja eigentlich so ein bisschen zurückhaltend. Aber die zwei Vereine sind ja nun mal mit Geld vollgepumpt.
Konservativ heißt in dem Sinne auch nochmal wirklich die persönliche Verbindung stärken. In dem Sinne schätzen besonders die Golfstaaten informelle persönliche Kontakte auf höchster Ebene zu Entscheidungsträgern. Da die Staaten selber ja so konstruiert sind, dass dort politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger auf dieselben Personen sind und dort viel informell entschieden wird und das auch als ein effektiver Weg und auch ein vertrauenswürdiger Weg gesehen wird. Aus katarischer Sicht ist das so ein Arbeitsverhältnis, was funktioniert. Ja. Aus unserer Sicht ist es natürlich ein sehr unklares Konstrukt.
Lassen Sie mich noch mal einmal nachfragen, was läuft denn da genau ab? Beziehungsweise wie läuft es denn da genau ab, wenn sich dort irgendwie der Emir aus Katar oder irgendwelche von der Herrscherfamilie aus Abu Dhabi in der Business Lounge treffen? Mit wem treffen die sich und wie läuft's ab?
Treffen sich mit Sponsoren natürlich, aber auch mit politischen Entscheidungsträgern. Das sind Leute, die auch teilweise über ihre halbstaatlichen Holdings dort Geschäfte auf staatlicher, aber auch privater Ebene führen. Ganz ähnlich läuft das ja auch mit den wirklich großen Deals, die ja zwischen den Ländern laufen, sind ja zum Beispiel auch die Waffengeschäfte, die sind ja auch im großen Volumen und sind auch aber auch ein relativ kleiner Entscheidungskreis. Gerade Frankreich ist ja einer der Hauptpartner, auch was gerade den Waffenexport nach Katar anbetrifft. Das heißt, das wird natürlich auch miteinander in Verbindung gebracht, wenn Katar und Frankreich auch über Fußball sprechen, beziehungsweise Sarkozy vor allen Dingen, der hat das maßgeblich vorangetrieben mit dem ehemaligen Emir von Katar, sind dann natürlich auch andere Sachen, die man dann füreinander dann auch, ne, seien das jetzt auch politische Abstimmungsverhalten, Allianzen, Gefüge in der Region, aber auch größere Geschäfte, wie zum Beispiel in der Rüstungsindustrie, die für Frankreich auch einen großen wirtschaftlichen Wert hat, so wie für Deutschland auch bestimmte Exportindustrien natürlich auch einen politischen Wert haben. Und das ist dann im Prinzip die Verquickung dieser politischen Interessen, wirtschaftlichen Interessen. Und der Sport ist dann in dem Fall auch Teil davon, ist natürlich auch ein Geschäft. Mhm. Aber für die Golfstaaten ist es eine, wir sehen das als positive Repräsentationsebene. Also eine Ebene, wo sie sich irgendwie auch sympathisch darstellen können.
Mit Paris Saint-Germain und Manchester City treffen in der Champions League heute, wenn man so will, die Geldsäcke des Fußballs aufeinander. Die Investitionen kommen aus Katar und aus Abu Dhabi. Über den Türöffner Fußball war das Robert Chatterjee von der Zeitschrift Zenit, mit dem ich bereits schon vor der Sendung gesprochen habe.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie schafft man es, auf eine angesagte, renommierte amerikanische Elite-Universität zu kommen? Zum Beispiel, indem man Hotdogs mag. Das reicht? Oder vielleicht nicht, Sebastian Rams?
Und ob das reicht? Denn manchmal ist das Leben doch ein Ort, wo Milch und Honig fließen. Oder wie in diesem Fall Bratwürste und geröstete Sandwichbrötchen zusammengemanscht in einem Hotdog auf einen warten. Die US-Amerikanerin Brittany Stinson saß mit ihrem Highschool-Abschluss im Rücken und einem klaren Auftrag vor einem leeren Blatt Papier. Für eine Uni-Bewerbung sollte sie ein Essay über etwas Persönliches schreiben, ohne dass die eigene Bewerbung einfach nicht komplett sei. So die Anforderung.
Und das waren dann in ihrem Fall Gedanken und Ansichten über Hotdogs?
Genau, über Hotdogs. Geradezu famos muss sich Brittany Stinson als ein Conquistador, als Eroberer beschrieben haben, der in dem Eldorado-Supermarkt zwischen den Produktregalen und Kühlboxen herumirrt, bis die Erkenntnis von ihm Besitz ergreift, dass der Supermarkt der Apex of Consumerism ist, also der absolute Gipfel des Konsumwahns. Und als Symbol dieses Wahnsinns hat die Autorin in ihrem Essay eben einen überdimensionalen Billig-Hotdog der US-amerikanischen Großhandelskette Costco ausgemacht. Klingt ein bisschen nach den Geschichten des bekannten US-Schriftstellers David Foster Wallace, der durch seine konsumkritischen Geschichten ja weltberühmt geworden ist.
Und das Ganze hat dann bei einer Elite-Uni irgendwie gezündet.
Tja, nicht nur bei einer, Thilo, bei fünf. Sage und schreibe, fünf Top-Universitäten sind drauf angesprungen. Und zwar Yale, die Columbia, University of Pennsylvania, Cornell und Stanford. Alle bis auf die letzte, also bis auf Stanford, die gehören zur Ivy League. Die setzt sich aus 8 Unis an der Ostküste der Vereinigten Staaten zusammen. Tja, die bisher von einem Drittel aller 44 US-Präsidenten besucht wurden. Nicht schlecht.
Stresst euch nicht, wenn ihr eine Bewerbung vor euch habt. Geht einfach ganz kurz in euch, überlegt, was ist typisch für euch. Und wenn es Hotdogs sind, dann lasst es einfach raus, schreibt über Hotdogs. Hat in Amerika auch geklappt. Sebastian Rams, lieben Dank für die Story.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mehr Schutz. Das steht jetzt erstmal über der nächsten Sache. Wir klären, ob da auch wirklich mehr Schutz drinsteckt. Es geht um Menschenhandel und es geht um Sex. Freier von Zwangsprostituierten müssen künftig mit bis zu 5 Jahren Gefängnis rechnen. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf dazu ergänzt. Justizminister Maas will Prostitution jedoch nicht grundsätzlich verbieten. Das regt natürlich auf. Deswegen sprechen wir darüber mit Udine de Rivière vom Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Grüß dich.
Guten Abend.
Dein Verband lehnt diese Gesetzverschärfung erstmal ab. Warum?
Also zum einen wird hier der Menschenhandelsparagraf verschärft, den wir jetzt als solchen so auch nicht zielführend finden. Da ist zum Beispiel der Paragraph drin, dass unter 21-Jährige, ohne dass sie irgendwie in einer Zwangslage sind, schon unter diesen Menschenhandelsparagraphen fallen, wenn ihnen nur jemand Infrastruktur zur Verfügung stellt als Erster. Das heißt, wer zuerst einen sicheren Arbeitsplatz vermittelt an eine junge Frau, an einen jungen Mann, ist schon als Menschenhändler dran, ohne dass dort irgendein Zwang überhaupt stattfinden muss. Mhm. Und das wird jetzt zum Beispiel beibehalten in diesem Gesetz und die Strafen dafür werden noch weiter verschärft. Und was die Freierbestrafung angeht, ist das reine Symbolpolitik. Das wird Kunden verunsichern und es wird nicht dazu führen, dass dort mehr Aufklärung geleistet wird. Denn woher soll denn ein Kunde wissen, dass so eine Zwangsjage vorliegt, wenn Beratungsstellen teilweise schon Wochen oder Monate brauchen, um dann ein Vertrauensverhältnis aufzubauen?
Absolut. Ist nicht ersichtlich. Was würde denn aus deiner Sicht tatsächlich helfen, um Zwangsprostituierte zu schützen oder aus ihrer Lage zu befreien?
Was wir brauchen, sind Rechte für Betroffene, zum Beispiel Aufenthaltsrechte für Menschen aus Drittstaaten. Wir brauchen Beratung, wir brauchen einen Ausbau der Beratungsstellen. Die Angebote, die es schon gibt, haben einfach zu wenig Gelder. Was auch allen Sexarbeitern helfen würde, wäre ein Ausbau des Netzwerks von Sexworkern, eine Unterstützung der Berufsverbände, Weiterbildungs-, Fortbildungsmaßnahmen in der Sexarbeit, was einfach auch zu Kontakten führt, zu Kollegen, zu Beratungsstellen. und dann auch Vertrauensverhältnisse aufbauen kann und zu solchen Aufklärungen und zur Hilfe führen kann.
Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen über Zahlen sprechen. Wie viel Prozent der Prostituierten in Deutschland sind denn von Zwangsprostitution oder Menschenhandel betroffen?
Aber wenn wir da mal ein Rechenbeispiel nehmen wollen, also wir haben pro Jahr unter 100 Verurteilungen im gesamten Bereich der Rotlichtkriminalität, also Ausbeutung, Menschenhandel, Zuhälterei, alles zusammen. Es sind ein paar hundert Ermittlungsverfahren, aber unter 100 Verurteilungen. Keiner weiß so genau, wie viele Sexarbeitende es in Deutschland gibt. Die Schätzungen gehen von 70.000 bis 400.000, nehmen wir mal irgendwas in der Mitte, vielleicht 200.000. Und dann sagen wir mal, es gibt noch eine riesige Dunkelziffer, vielleicht 10-mal so viele, auch frei geraten, es gibt dazu keine Studien, aber nehmen wir es mal, dann hätten wir vielleicht 1.000 Fälle, 200.000 Sexarbeitende, das heißt, wir sind bei unter 1%. Das ist ganz sicher kein Massenphänomen. Ich selbst bin seit 20 Jahren in der Sexarbeit tätig, bin in der ganzen Zeit noch nie jemandem über den Weg gelaufen, der akut in so einer Notsituation war. Mhm. Ich habe schon von Kolleginnen gehört, die entsprechende Historie hatten, aber es ist nicht so, dass man am laufenden Band Menschen über den Weg läuft in der Sexarbeit, die davon betroffen sind.
Und wir halten vielleicht nochmal ganz kurz fest, also deine Ansicht ist, diese Gesetzverschärfung, die wird auch irgendwie das Geschäft jetzt nicht eindämmen.
Na, also sie wird sicherlich Kunden verunsichern. Wir hören das jetzt schon oft, dass Kunden uns fragen, bist du denn Deutsche, sprichst du gut Deutsch, machst du das auch freiwillig? Ich denke, es wird vor allen Dingen auch die Einnahmen von migrantischen Kolleginnen hart treffen, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen, die aber trotzdem sehr genau wissen, was sie wollen und die einfach Geld verdienen wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass durchaus auch ein Teil der Motivation für dieses Gesetz einfach auch Migrationskontrolle ist, wie für dieses ganze Gesetzesvorhaben auch im Rahmen dieses Prostituiertenschutzgesetzes, was jetzt ja auch auf den Weg gebracht werden soll.
Wer Sex bei einer Zwangsprostituierten kauft, soll in Deutschland künftig mit Freiheitsentzug bestraft werden. Heute gab es dazu eine Gesetzverschärfung. Zu wenig ist es, sagt Udine Derivier vom Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung. Danke fürs Gespräch und schönen Mittwochabend dir. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt geht's bei uns um Fotos vom Essen, um Foodporn in den sozialen Netzwerken. Klaus Jansen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Es gibt ja so einige Leute da draußen, die schicken wirklich auf Facebook oder Instagram andauernd Fotos von ihrem Essen. Das tun so viele, dass es mittlerweile schon Studien darüber gibt. Die aktuellste kommt von der Uni Göteborg und hat herausgefunden, was da eigentlich so alles gepostet wird. Jugendliche zeigen Essen, die viele, viele Kalorien haben, aber nur wenige Nährstoffe. Um das rauszufinden, haben die Forscher Essen-Fotos von über 1000 jugendlichen Instagram-Nutzern aus Skandinavien ausgewertet. 85% der Nutzer haben schon mal ein Essen-Foto gepostet. Besonders beliebt waren Süßigkeiten, Kekse, Kuchen, süße Getränke, Schokolade und Eis. Diese Gruppe machte über 2/3 der Fotos aus. Nur 22% zeigten Früchte oder Gemüse. Das ungesunde Essen war oft positiv beschrieben. Es ging zum Beispiel gern um Geburtstagspartys. Viele Nahrungsmittelfirmen freuen sich, dass Jugendliche auch gerne Markenprodukte abfotografieren. Einer Studie aus Großbritannien zufolge ist das bei den Heranwachsenden eine Art Identitätsmarker. Letztendlich ist das freiwillige Schleichwerbung für die Firmen. Solche nicht offizielle Werbung könnte sogar effizienter sein als die gängige Werbung, schätzen die Göteborger Forscher. Wenn diese Krabben gegeneinander kämpfen, dann geht's mitunter gnadenlos zu. Ihre Waffe ist eine vergrößerte Schere, entweder auf der linken oder auf der rechten Seite. Forscher aus Japan haben sich die Kampftaktik von Winkerkrabben mal genauer angeschaut. Dazu filmten sie 138 Duelle. Generell war es so, dass die Krabbe mit der längeren Kampfschere auch den Sieg holte. Interessant wurde es, wenn eine Krabbe mit nachgewachsener Schere ins Duell ging. Wenn die Tiere im Kampf ihre angeborene Waffe verlieren, wächst nämlich eine schwächere nach. Für die Gegnerkrabben ist der Unterschied aber erst nicht erkennbar. Tiere mit Ersatzschere kämpften grundsätzlich nur, wenn ihre Waffe vollständig nachgewachsen war. Um neue Verletzungen zu vermeiden, suchten sie sich oft kleinere Gegner, die ihre Kampfschere auf der anderen Seite hatten. Das Spannendste war für die Forscher aber die Show, die die Krabben mit nachgewachsener Schere abgaben. abzogen. Sie zeigten sich besonders aggressiv, um zu blöffen. Wenn der Kampf für sie aber zu gefährlich wurde, gaben sie schnell auf. Die Forscher sehen das als Beweis dafür, dass Tiere ihre Taktik im Laufe des Lebens anpassen können. Wenn ihr nicht mehr wisst, wem ihr noch auf Twitter folgen sollt, versucht's doch mal mit einem Baum. Gerade wird eine Kiefer aus der brandenburgischen Schorfheide ans Internet angeschlossen. Der Baum bekommt seinen eigenen Twitter-Account und kann auch selbst Nachrichten schicken, denn die Kiefer wird gerade komplett mit Sensoren verkabelt. Dann schickt sie in Echtzeit Tweets ab über ihren Wasserfluss und die Verdunstung zum Beispiel, also wie es ihr so geht. So ähnlich wie ein Fitness-Tracker beim Menschen, nur was aufwendiger. Datenschützer haben sich noch nicht gemeldet, die finden es offenbar okay, dass die Baumdaten angezapft werden. Wissenschaftler finden twitternde Bäume toll, weil Menschen dann sehen können, wie es den Pflanzen so geht. Der Plan ist ein europaweites Frühwarnsystem. Die brandenburgische Kiefer ist der erste deutsche Baum mit Twitter-Account. Es gibt auch schon ein paar in Belgien und Holland.
Die Radio Wissen.
Wir reden jetzt über Schilder. Diese Schilder, die sehen wir bei der Einfahrt in Ortschaften. Da ist eine lilane oder eine gelbe Kirche drauf. Da steht dann drüber Gottesdienst. Und meistens steht hinter Sonntag, diesem Tag, noch eine Uhrzeit, wann es losgeht. Gottesdienst, Hinweisschilder gibt es für evangelische, für katholische Kirchen und es gibt sie auch für die Kirche des heiligen Spaghetti-Monsters, des fliegenden Spaghetti-Monsters Sebastian Rams. Das ist ein Aufreger. Warum ist es ein Aufreger?
Ja, weil sich der eingetragene Verein Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters als eine Weltanschauungsgemeinschaft ansieht, die gleichberechtigt zu Religionsgemeinschaften wie der katholischen und evangelischen Kirche ihre eigenen Gottesdienst-Hinweisschilder aufhängen darf. Der Gottesdienst heißt in dem Fall übrigens Nudelmesse und findet jeden Freitag um 10 Uhr statt. Und die Nudelmesse-Schilder hat die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters eben auch an die 4 städtischen Masten an den Ortseinfahrten zum brandenburgischen Templin angebracht. Nach eigener Aussage auf ihrer Homepage mit dem mündlichen Einverständnis des Bürgermeisters von Templin und dem Direktor des Landesbetriebes Straßenwesen.
Aber davon wollen die anderen jetzt nichts mehr wissen.
Ganz genau. Der Landesbetrieb Straßenwesen bestreitet diese mündliche Einigung und will, dass die Nudelmesse-Schilder wieder abgehängt werden. Und deswegen kam es heute vor dem Landgericht in Frankfurt oder zum Zivilverfahren. Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters gegen das Bundesland Brandenburg. Beide Parteien konnten sich allerdings nicht gütlich einigen und müssen jetzt auf den Richterspruch am 13. April warten.
Wie müssen wir denn uns eigentlich diese Anhänger der selbsternannten Weltanschauungsgemeinschaft vorstellen, sag mal?
Ja, man denkt immer, es wäre der 1. April noch, aber die gibt es wirklich. Passend zu den namensgebenden Spaghetti nennen sie sich Pastafaris und die Homepage ist unter pastafari.eu zu erreichen. Die Nudelmesse halten die Anhänger dagegen nicht in Kochkostümen ab, sondern verkleidet als Pirat mit Pasta und Bier anstelle von Brot und Wein wie im römisch-katholischen Glauben. Die Kirche ist weltweit vernetzt und organisiert und hat neben ihrem Sitz in Templin auch schon Zweigstellen in Bayern, Berlin, Frankfurt und dem Rhein-Ruhr-Gebiet. So sieht man es auf der Homepage.
Was ist von dieser kirchlichen organisierten Spaghetti-Monster-Gruppe zu halten?
Also der Grund, warum die Kirche überhaupt gegründet wurde, ist zumindest aus meiner Sicht ein sehr nachvollziehbarer. Und zwar war das 2005 in den USA. Zu der Zeit waren die Kreationisten dort stark auf dem Vormarsch. Also ultra-religiöse Christen, die die Evolutionstheorie nach Charles Darwin als vollkommenen Blödsinn abkanzeln und in einer speziellen Ausrichtung sogar davon ausgehen, dass Gott die Erde erst vor wenigen tausend Jahren erschaffen hat. Das ging dann so weit, dass der Kreationismus gleichberechtigt an manchen US-Schulen unterrichtet werden darf. So hat 2013, man staunt, eine US-Grundschülerin die Bestnote A+ dafür bekommen, dass sie Menschen und die Dinos in dieselbe Zeitepoche gepackt hat. Ganz großes Kino. Ja, und diese Gleichsetzung von Religion und Wissenschaft hat den US-amerikanischen Physiker Bobby Henderson so auf die Palme gebracht, dass er die Religionsparodie des fliegenden Spaghetti-Monsters gegründet hat. Nach dem Motto, wenn ihr wissenschaftlich unhaltbare Behauptungen an Schulen lehren dürft, wollen wir euch auch ein vom Spaghetti-Monster erzählen dürfen, an das wir glauben. Und da gehe ich voll mit, würde ich mal sagen.
Ach, du hast dich schon angemeldet, oder was?
Ja, mein Kostüm kommt
zur Nudelmesse. Vor dem Landgericht Frankfurt an der Oder hat ein kurioser Prozess begonnen. Es geht um die Aufstellung von Hinweisschildern der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters im brandenburgischen Templin. Sebastian Rams, bald bei der Nudelmesse mit dabei.
Ich freue mich.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vielleicht eines der größten Leaks in der Geschichte. Heute Tag 4 nach den Enthüllungen um die Panama-Papiere. Heute, da beschäftigen wir uns mal mit der Frage, wie viel Steuerhinterzieher die Welt eigentlich verkraften kann, bis das ganze System kollabiert. Das ist, ehrlich gesagt, klar ein spielerischer Gedanke. Deshalb brauchen wir auch eine Spieltheorie dazu. Das kennen wir vom Schach oder anderen Spielen. Das Taktieren, das Verhalten auf dem Brett, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Vielleicht vielleicht bringt uns das ja auch beim Steuerdilemma ein bisschen weiter. Wolfram Elsner ist Wirtschaftswissenschaftler der Uni Bremen. Er ist Spieltheoretiker. Ich habe heute mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum denn die Panama-Papiere spannend sind für einen Spieltheoretiker.
Ja, weil es hier sich um ein gigantisches soziales Dilemma handelt, weil hier nämlich der dominante Anreiz für Einzelne, kurzfristig ihren Maximalgewinn zu bekommen, der dominiert. Mhm. Ja, und wenn das aber alle machen, dann werden die Grundlagen von Wirtschaft und Staat, würden die entfallen und Wirtschaft und Staat würden tatsächlich zusammenbrechen.
Gut,
wir würden alle in die Röhre gucken.
Gut, das habe ich soweit verstanden. Jetzt sprechen Sie von allen. Gibt es denn vorher schon eine kritische Masse?
Was wir sagen können, ist nach Zahlen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die berühmte Bank der Banken, haben wir 1,5 Billiarden nominales Vermögen, ja, Geldkapital, das um die Welt kreist und wie wild nach Maximalrendite sucht. Und die haben jetzt natürlich bei den Löhnen und bei den Privatisierungen öffentlichen Vermögens und beim Staat und so weiter, haben sie alles schon abgegrast, da ist nicht mehr viel zu holen. Jetzt muss man gucken, wo man noch sozusagen extra Gewinne kriegt. Ja, das geht natürlich einerseits auf Kosten der realen Wirtschaft, geht immer wieder auf Kosten des Staates, wie eben in dem Fall bei Steuerhinterziehung.
Es geht also um diese Summe.
Es geht um diese Summe, ja. Und die Frage ist natürlich, wenn jetzt Zehntausende von Leuten immer mehr ihre Millionen wegnehmen, dann ist es klar, das fehlt bei realen Investitionen. Wirtschaft und Gesellschaft würden sofort innerhalb von wenigen Tagen zusammenbrechen. Ja. Es funktioniert immer nur noch so lange, wie die Masse der Leute tatsächlich die Regeln einhält.
Wer sind denn, bezogen auf die Panama Papers, genau die Spieler und die Gegenspieler in dem Ganzen?
Naja, es sind diejenigen, die es schaffen, durch eine kurzfristig egoistische Strategie, das heißt also Regelbruch, entweder Bruch der moralischen Regeln oder der formalen gesetzlichen Regeln oder beides, es schaffen, sich zumindest die Option auf einen kurzfristigen Maximalgewinn zu sichern. Ne?
Herr Elsner, was müsste man diesen Leuten, die Regeln brechen und ihr Geld verstecken, denn anbieten, spieltheoretisch, damit sie es lassen?
Hier wäre die ideale Lösung wäre zu sagen, rechnet doch mal längerfristig, wenn ihr alle eure Steuern tatsächlich bezahlt, die Wirtschaft gestärkt wird, dann bekommt ihr ja auch Gewinne, ne? Dann aber nicht aus Spekulation und nicht kurzfristig, sondern längerfristig aus einem real produzierenden Kapitalismus heraus, wo wir alle gut fahren mit und wir ja auch ein paar Jahrzehnte lang gut gefahren sind. Jetzt muss man aber dagegen sehen und deswegen gibt es angesichts der realen Situation des Spekulationssektors weltweit und dieser Vermögenskonzentration und Reichtumskonzentration praktisch keine spieltheoretische Lösung und keine praktische Lösung außer Bestrafung halt. Der Anreiz, wenn Sie sozusagen kurzfristig in Sekunden im Grunde genommen die Investmentbanken Milliarden Gewinne machen können, ja, dann kann kein Mensch, kein Staat, kein Herr Schäuble, keine Regierung, kein Finanzminister, kein guter Spieltheoretiker, kein Realökonom diese Leute davon überzeugen, dass sie darauf kurzfristig verzichten sollten, um längerfristig eine Ökonomie zu stärken, von denen wir alle was haben.
Das heißt, spieltheoretisch ausgedrückt bei den Panama Papers Game Over?
Game over, ja, es gibt keine der Lösungen, die wir kennen, die angesichts solcher Anreize zum kurzfristigen Maximalgewinn hier irgendeine endogene, sozusagen prozesshafte Lösung machen.
Herr Elsner, lassen Sie mich trotzdem ganz kurz versuchen, beim Spielen, da will man ja nicht unbedingt immer nur schlechte Laune haben, deswegen gibt es denn von Ihnen spieltheoretisch einen kleinen Ausblick?
Naja, wir müssten das Spiel so tunen sozusagen, dass dieser Maximalanreiz tatsächlich reduziert wird. Also Sie können natürlich sagen, Leute, schwenkt um, lasst uns wieder an die reale Ökonomie, an unsere realen Ressourcen unserer Welt denken. Was kann diese Welt leisten, wenn ihr auf diesen Mehrheitszug, den kooperativen Zug wieder aufspringt, ja, ihr Bösewichte, dann haben wir eine Chance, längerfristig gut zu leben. Also zurzeit ist es so, mit einem Wort gesagt, die Ausbeutungsstrategie der Superreichen und Megareichen gegenüber der Allgemeinheit ist einfach so dominant im Moment, dass ich als Spieltheoretiker da leider keine vernünftige Lösung anbieten kann. Erst wenn die Regierungen das ändern und die Verhältnisse wieder auf normal setzen, ja, hätten wir eine Chance, einen privaten Prozess wieder in eine bestimmte Richtung zu tunen, ja, sage ich. erreichbar.
Hinter Spielen steckt oft eine Theorie, die im besten Fall zur Lösung oder zum Gewinn des Spiels führt. Anhand der Panama Papers haben wir versucht, das Steuerversteckspiel mal zu lösen. Erstmal nicht möglich, sagt Wolfram Elsner, Wirtschaftswissenschaftler der Uni Bremen. Die Redaktionskonferenz geht langsam zu Ende. Alle regen sich ja den ganzen Tag schon über auf. Zu Recht oder zu Unrecht ist die Frage. Die Justiz beschäftigt sich mit Jan Böhmermanns Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat nach einer Reihe privater Strafanzeigen nun Ermittlungen aufgenommen. Ja, jetzt reden alle von Freiheitsstrafen und 3 Jahre ins Gefängnis. Mal ganz kurz durchatmen. Wie realistisch ist es denn eigentlich, dass Jan Böhmermann dafür so hart belangt wird? Shishi Deppe aus unserem Hauptstadtstudio.
Wenn einer zum ersten Mal im Visier der Strafjustiz ist, dann gibt's, wenn überhaupt, sowieso nur eine Bewährungsstrafe.
Thilo Jahn sagt tschüss, habt einen schönen Abend noch.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.